Beim Arzt. Rotglühend, als bringe sie Feuer, wirbelt die Kugel heran, rast durch die Kurve und trifft auf eine Fliege, die erste von Tausenden. Fliege an Fliege haben sie sich hier niedergelassen, ein Bildnis John Lennons zu erschaffen. Durch Lennons Antlitz fährt ein breiter Streifen, dort, wo die glühende Kugel die Fliegen aufscheucht. Seit Wochen lauert der Karpfen auf Beute. Endlich kann er sein Maul öffnen, faul voranschwimmen und ein Festmahl aus Fliegen einfahren. Das Bildnis Lennons schwindet. Am nächsten Tag ist der Karpfen doppelt groß. Er hat sich den Magen verdorben und liegt seitwärts. Ein Arzt kommt vorbei, horcht am Karpfen herum und empfiehlt, viel zu trinken. Zu Hause ertrinkt der Arzt in Selbstmitleid. Nach dem langen Studium, den Nachtdiensten, nun diese schlecht bezahlte Arbeit, Aushilfe beim Tierarzt, es ist ein Jammer. Als der Arzt tot ist, kommt der Arzt und stellt amtlich fest, tot durch Ertrinken. Er schreibt diese Feststellung in ein Formular, unterzeichnet es mit seinem Namen, reißt es vom Block und klemmt es an den Leichnam. Der Formularblock stammt aus China. Zusammen mit anderen Dingen reiste der Block in einem Container an. Ihm gefiel die Reise. Noch bei seiner Geburt hatte er sich nichts dergleichen erhofft. Nun hat er die halbe Welt gesehen. Immer wenn ein Blatt vom Block gerissen wird, schreit er leise auf. Es ist seine Bestimmung und tut doch weh. Für seelische Schmerzen ist der Arzt nicht zuständig. Er verweist auf die Psychologin. Die Psychologin ist schön. Sie muss verhindern, dass sich der Formularblock in sie verliebt. Zu viel Ärger hatte sie bereits mit verliebten Patienten. Erst neulich drohte einer, er werde sich totessen, wenn sie ihn nicht erhöre und auf der Stelle seine Frau würde. Das war beim Stangelwirt. Die Psychologin saß dort mit dem Patienten am Tisch und sah ihm beim Essen zu. Haxe nach Haxe verschwand in seinem Schlund. Zwischendurch auch ein Karpfen. Die Psychologin bekam einen Schuldkomplex und ging zum Arzt. Später schafften die Söhne des Stangelwirts den Patienten nach Hause, da lebte er noch. Die Söhne des Stangelwirts gehören zu den schlechten Schülern ihrer Schule. Kein Lehrer kann sich vorstellen, die Söhne des Stangelwirts wären gute Schüler. Auch Lehrer Kofer nicht, der täglich nach dem Unterricht zu seiner Blumenzucht flieht. Nur die Blumenzucht lässt ihn den Schulalltag vergessen. Nur die Blumen wenden nicht das Gesicht ab, wenn sie des Kofers ansichtig werden. Nur die Blumen kennen es nicht anders. Eine der Blumen heißt Grazie. Es wird gestritten, ob sie graziös ist oder ob man wegen ihrer Schönheit dankbar sein müsse. Der Streit wird mit harten Bandagen geführt und ist Thema in allen Gazetten der Hauptstadt. Grazie stammt aus China. Eines Tages traf sie bei uns ein in einem Container. Mit ihr kamen ein Karpfen, ein Arzt, ein Formularblock und eine glühende Kugel. Emil. Herbst ist die Zeit des Fallens. Blätter fallen von Bäumen, Menschen von Hochhäusern und Räuber in die Hände der Polizei. Alle sind traurig. Emil, letzter Spross einer Verbrecherdynastie, schweißte mit viel Mühe den Tresor einer Großbank auf, nur um im Innern statt Goldbarren schwer bewaffnete Polizisten anzutreffen, die ihn in Ketten legten und ins Gefängnis führten. Der Gefängniswärter schwärmte bei Emils Anblick von dessen Vorfahren, die sich nach ihrer Entlassung für die gute Behandlung erkenntlich gezeigt hätten. Von Häusern, Automobilen und Bargeld war die Rede. Emil gab dem Wärter einen Faustschlag auf die Nase. Blut spritzte und Emil kam in Dunkelhaft. Bilder erschienen ihm. Emil ahnte, die Bilder kamen nicht von außen. Er schämte sich. Die Allee hinunter fuhr ein Lastwagen mit runder Motorhaube. Hinten auf der Ladefläche standen längs zwei Bänke, darauf saßen bewaffnete Männer. Die Älteren starrten vor sich hin, die Jüngeren redeten in einem fort. Neben dem Fahrer saß ein Offizier. Er aß etwas aus einer Papiertüte und spuckte die Reste aus dem Fenster. Der Fahrer dachte an seine Tochter, die er bei der Großmutter zurückgelassen hatte. Alle hörten das Heulen der Granate. Alle hatten Zeit, in Todesangst zu verfallen, keiner hatte Zeit, sich zu retten. In diesem Krieg war es ein seltener Zufall, dass eine einzelne verirrte Granate einen ganzen Transport in Fetzen sprengte. Der Jüngste auf der Ladefläche hatte vor seinem Tod noch Gedanken. Er sah die braunen Sonnenflecken auf den Händen seiner Mutter. Er hörte seinen Bruder auf der Geige üben. So sehr er den Älteren auch bewunderte, er war neidisch auf die Beachtung, die sein Geigen fand, und auf das Geld, das die Eltern für den Unterricht gaben. Der Bruder übte eine Etüde des heimischen Komponisten Buchecker. Buchecker hatte die Etüde mit 18 Jahren geschrieben. Es war sein bestes Werk geblieben. Buchecker ist jetzt Pförtner in der Waffenfabrik. Vom Musikmachen konnte er nicht leben, schon gar nicht eine Familie ernähren. In seiner Pförtnerloge denkt er sich hin und wieder Melodien aus. Zu Hause stellt er dann fest, dass sie nicht von ihm sind. Buchecker hat ein schlechtes Gewissen, in der Waffenfabrik zu arbeiten, denkt aber, er könne es sich nicht aussuchen. Die Zeiten sind schlecht. Frau Buchecker ist ein bisschen verliebt in den Bäckerlehrling. Bei jedem Besuch der Bäckerei kauft Frau Buchecker nur wenig. Später fällt ihr Siedenteils ein, sie hat etwas vergessen, sie muss rasch noch einmal gehen. Der Bäckerlehrling heißt Jonathan. Frau Bucheckers Gefühle sind ihm nicht verborgen geblieben. Er fühlt sich geschmeichelt, er mag Frau Buchecker, findet aber, vom Alter her passt sie nicht. Wäre doch Anna so verliebt in ihn, wie es Frau Buchecker ist. Jonathans Eltern haben einen Einberufungsbefehl für ihn erhalten. Die Mutter ist verzweifelt und weint, der Vater schweigt. Sie sitzen am Tisch, nebenan übt der Bruder auf der Geige. Die Mutter redet auf Jonathan ein, der sieht die braunen Sonnenflecken auf ihren Händen und versucht, ihr die Angst zu nehmen, die er hat. Die schwere Tür der Zelle wird aufgerissen, die 7 Tage sind vorbei. Emil ist geblendet, verwirrt, kaum versteht er, was auf ihn eingeschrien wird. Als er schließlich ahnt, wo sich das Gesicht des Wärters befindet, schlägt er ihm mit aller Kraft auf die Nase.